ARD Sounds.
TNT.
Hallo!
Buenos noches!
Hallo ihr Lieben und willkommen zu Folge 8 von unserem Podcast.
Ich bin Romina.
Ich bin Livia.
Und wir erzählen uns hier in jeder Folge eine wahre Freundschaftsgeschichte aus unserer Community oder auch von Stars. Mhm. Und die andere kennt die Geschichte jeweils nicht und reagiert drauf. Und an der Stelle können wir auch einmal sagen, dass wenn ihr wollt, dass wir eure Geschichte erzählen, dann könnt ihr die gerne an tnt@dasding.de schicken. Und dann machen wir das vielleicht.
Ganz genau.
Wenn euch der Podcast hier gefällt, wenn ihr vielleicht jede Woche dabei seid, dann folgt uns gerne.
Ja, sehr gern sogar.
Hast du mitbekommen, was heute Morgen passiert ist?
Warum passiert morgens hier immer so viel? Also gestern hat Romina mir schon eine verrückte Story erzählt, also ja. In der letzten Folge. Aber nee, ich habe nicht mitbekommen, was heute Morgen passiert
ist. Also für alle, die es nicht wissen, Livia und ich wohnen in einer Vierer-WG mit Livias Freund und seinem besten Freund zusammen quasi. Und irgendwie, wir sind da erst vor 3 Monaten eingezogen, also hier in Köln. Eine richtig schöne, große Wohnung. Aber in dieser Wohnung passieren wirklich Dinge, die irgendwie, also ich glaube... Keinem anderen Menschen passieren so Dinge in der Wohnung, vor allem in so kurzer Zeit, also ja. In 3 Monaten. Also erstmal, man kann jetzt mal sagen, abgesehen davon, dass viele Dinge nicht funktioniert haben, als wir eingezogen sind.
Es war heavy. Also ich muss schon sagen, ich bin das erste Mal in einer Mietwohnung, also ich habe davor jetzt noch nie irgendwo zur Miete gewohnt, deswegen wusste ich nicht, ob das jetzt normal ist oder nicht, aber ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein.
Wir haben uns so bei den Nachbarn allen vorgestellt, als wir eingezogen sind und einen haben wir so verpasst, der über uns wohnt. Und der ist dann gekommen, als du aus der Dusche
alleine gekommen
bist.
Ja.
Und dann hat er geklingelt, Livia ist an die Tür. Und er hat Livia auf jeden Fall seine Telefonnummer gegeben mit der Info, falls es mal bei euch von der Decke tropft, ruft mich an.
Und keine 3 Wochen später ungefähr tropft es plötzlich von der Decke. Und unser Wohnzimmerboden ist komplett nass.
Wir haben auch Holzboden, also richtig cool. Ja. Wir sind morgens aufgewacht, es hat getropft. Dann haben wir da Handtücher ausgelegt, Eimer draufgestellt.
Und das Geile war auch, dass wir dann ein paar Tage später, so natürlich wird das nicht von einem auf den anderen Tag behoben, aber so eine Woche später sind wir dann alle weggefahren. Heißt, niemand war zu Hause und diesen Eimer musste man 2x täglich leeren, weil der war irgendwann komplett voll.
Also Leute, da ist nicht so alle paar Sekunden mal getropft.
Es war richtig heavy getropft. Und dann mussten wir immer einen Freund kommen lassen in unsere Wohnung, der diese Eimer leert. Ja. Und ich glaube, der hat dann auch teilweise wirklich jeden Tag in dieser Wohnung gechillt, weil er immer wieder diesen Eimer leeren musste. Und das ist immer noch so. Also es ist jetzt ungefähr seit einem Monat länger?
Seit einem Monat tropft so Wasser von unserer Decke. Das wurde dann nämlich auch aufgesägt. Also wir haben da jetzt so ein Riesenloch in der Decke, aus der das Wasser tropft. Genau, dann löst sich auch in unserer Dusche die Decke. Die Tapete in unserer Dusche. Ist dir noch nicht aufgefallen?
Oben.
Aber so komplett, also sie hängt runter. Als ob du es nicht gesehen hast?
Boah.
Also das ist schon so, seit 1-2 Wochen sehe ich schon, dass ich so, checkt ihr so von der Tapete so da, die Stelle, wo die halt...
Ja, wo die so zusammen.
Ja, genau.
Geht, dass sie da
habe ich schon gesehen, dass da so eine kleine Lücke kommt.
Ja, doch, das habe ich
immer
gesehen.
Immer mehr und immer mehr. Und jetzt hängt die komplette Ecke hängt so runter. Also die Tapete in der Dusche hängt runter.
Und das wird ja auch feucht und so mit der Dusche, oder?
Ja, ich glaube, die haben da falschen Tapetenkleber genommen. Weil eigentlich braucht man da halt bestimmt so einen, der sich durch Feuchtigkeit nicht lösen lässt. Also
und
so ein.
Man muss auch dazu sagen, wir zahlen da echt nicht wenig Miete. Also, das ist ein Gottlob.
Also, für das, was.
Also es ist auch wirklich nicht das Einzige.
Wir müssen da nochmal ins Gespräch gehen auf jeden Fall.
Ja,
und auf jeden Fall, da kann jetzt mal die Wohnung nichts dafür. Heute Morgen bin ich aufgestanden, laufe in die Küche. Hannes und Jeremy haben gestern, wir haben so eine Glasvitrine im Wohnzimmer stehen, die ist so fix eingebaut und da hatten wir so ganz viel Deko drin stehen und die Jungs haben sich entschieden, die Vitrine andersweitig zu nutzen und haben auf jeden Fall die Deko, die da drin war, alles auf andere Möbel gestellt. Also unsere eine Vitrine steht jetzt oben so komplett voll mit so 18 Vasen oder so.
Ja.
Und dann haben die eine Kerze auf Hannes heißgeliebte Kaffeemaschine gestellt.
Ah.
Und ich bin heute Morgen aufgewacht. Die Kerze habe ich übrigens selbst gemacht, wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich laufe heute Morgen in die Küche und sehe, dass diese Kerze auf der Kaffeemaschine komplett dahin geschmolzen ist. Und das war nicht so ein Teelicht oder so. Das war so eine dicke, große Kerze.
Ja.
Und die ist einfach so komplett runtergeschmolzen.
Ja.
Nur noch so die Spitze von der Kerze war da. Und die ganze Kaffeemaschine voll mit Wachs. Also das ist in die Kaffeemaschine reingelaufen überall.
Wie kann man denn eine Kerze aus Wachs auf eine Kaffeemaschine stellen und die dann benutzen? Also man weiß doch, dass es heiß
wird. Ich weiß auch nicht. Und dann ist Hannes heimgekommen vorhin, als wir uns fertig gemacht haben. Und da habe ich ihm so gesagt, ey, auf deiner Kaffeemaschine ist eine Kerze geschmolzen. Also was? Und dann hat er sich gewundert, warum die Kaffeemaschine überhaupt warm war, weil er die nicht benutzt hat.
Ach so.
Und dann, als ich gerade, ich habe mir einen Proteinshake gemacht, gehe nochmal in die Küche und habe dann gemerkt, es wurde wieder warm, weil das Wasser in der Kaffeemaschine ist leer. Und dann zeigt die Kaffeemaschine an, bitte Wassertank nachfüllen.
Ja.
Und dadurch ist die halt an und dadurch wird die halt einfach warm, was weiß ich.
Okay.
Und dann ist schon wieder so ein bisschen angeschmolzen alles und dann läuft ja noch mehr rein und habe ich einfach Stecker gezogen.
Ja, ich habe nur diese Kerze daneben liegen sehen und dann lag die da so komisch und dann habe ich die so aufgehoben, habe mir die so angeguckt und die war so wirklich so platt geschmolzen und ich war so, was ist mit dieser Kerze passiert?
Ey, ja, irgendwie, also ich meine, ich will es nicht gut reden. Ich meine, scheiße, dass wir da ständig Probleme haben in dieser Wohnung, aber irgendwie passt es zu uns.
Ja, aber ja, das stimmt.
Checkst du, wie ich meine, weil wir so Chaoten sind und dann noch so eine chaotische Wohnung dazu. Aber ich meine, also das ist nicht positiv.
Nee, wir wollen doch einfach nur in Frieden leben in dieser Wohnung. Also es ist wirklich, es gibt schon noch ein paar Sachen, die da gemacht werden müssen. Auch zum Beispiel Jeremy und meine Tür. Also das ist jetzt kein Problem von der Wohnung, weil das war halt einfach so. Aber wir haben zum Beispiel nur so eine Schiebetür und es ist so hellhörig. Also Romina könnte flüstern im Wohnzimmer, ich würde es hören, jedes einzelne Wort. Aber ja, mein Gott, wie du sagst, es passt auch etwas zu uns, dass es so verrückt, chaotisch ist.
Trotzdem hoffe ich irgendwie, dass das wieder wird.
Also vor allem das Loch in der Decke, das ist halt gottlos. Es sieht so scheiße aus.
Ich frage mich, wie kann man 4 Wochen lang nicht finden, wo das Rohr geplatzt ist, also wo es tropft. Weil anscheinend war das nicht nur in unserer Wohnung dann so, sondern im ganzen Haus war so ein riesen Wasserrohrbruch. Aber das Ding ist, die haben innerhalb von 3 Wochen ja es anscheinend nicht gefunden, weil es tropft ja immer noch.
Und dann wurde uns da erzählt, es kommen Leute, die das ganz exakt feststellen können, wo dieser Rohrbruch ist, weil davor war natürlich schon jemand da, der danach geguckt hat, der hat es halt einfach nicht gefunden. Der kam dann so zu uns und war so,
rein,
keine Ahnung.
Der hat sich das so angeguckt und war so, weiß ich jetzt auch nicht. Ist okay, super. Und dann ist er wieder gegangen.
Dann kam nochmal jemand, der anscheinend Spezialist dafür ist und genau herausfinden kann, wo das herkommt. Aber der Spezialist hat es, glaube ich, auch nicht rausgefunden.
Nee.
Und dann kam heute jemand irgendwie zum Trocknen. Und ich war
so eine Trocknungsfirma.
Aber es ist ja noch nicht trocken, es tropft ja noch. Und dann kam der, hat sich das angeguckt, sagt so, oh, da tropft es ja noch. Und dann waren wir so, ja. Und er so, okay, ja, dann geht es jetzt nicht.
Cool, okay. Alles klar.
Ja, danke, dass Sie da waren. Und
ich weiß nicht
haben.
So sicher, ob das jemals aufhören wird zu tropfen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ey, Romina.
Vor allem der Scheiß ist halt, in dem Wasser ist ja auch so ein bisschen Kalk.
Mhm.
Und auf unserem ganzen Boden, das waren so minimale Spritzer. Also wenn das in den Eimer getropft hat, sind so ganz Babyspritzer um den Eimer rum. Und da lag zwar ein Handtuch, aber auch über dieses Handtuch hinaus ist der Boden jetzt überall so weiß-kalkig. Also der Boden ist quasi am
Arsch.
Das
ist so tot.
Und wir sind neu eingezogen. Der Boden war komplett neu geschliffen, neu geölt. Und jetzt ist der Boden am Arsch und wir können nicht mal was für.
Ja, und also, man muss auch dazu sagen, das ist wirklich, man öffnet die Tür, man kommt in diese Wohnung rein und das ist genau das Erste, was man sieht.
Ja.
Also es ist so mitten in der Wohnung, direkt am Eingang und es versaut echt so ein bisschen nach Hause zu kommen und zu denken, oh, der Frieden in der Wohnung.
Ja.
Das ist kein Frieden, noch ist Sturm.
Sturm vor der Ruhe ist das. Apropos Sturm in der Wohnung, erinnerst du dich noch, als jemand bei uns Sturm geklingelt hat? Also was heißt Sturm geklingelt, aber da haben mal Jungs geklingelt bei uns.
Ja, wir hatten schon mal so eine Situation. Ich weiß nicht, klar, okay, wir wohnen jetzt in Köln und man weiß vielleicht auch ungefähr, wo wir wohnen, aber es gibt halt einfach Menschen, die das wirklich ganz genau rausfinden wollen und dann denken, dass es wirklich eine gute Idee ist, bei uns zu Hause einfach mal so zu klingeln.
Ja.
Und zu denken, dass wir dann rauskommen und Fotos machen oder
ja,
so.
Ja, das waren so, ich weiß nicht, 3 so kleine Jungs, also die waren wirklich noch klein. Waren
ja, ich 10, sag mal so 12, ja.
12. Und die haben auf jeden Fall geklingelt und dann bin ich so an die Tür und habe gesehen, dass die da sind. Wir waren alle zusammen im Wohnzimmer und ich habe so gar nichts, ich wusste so gar nicht, was ich machen soll.
Du hast, glaube ich, auch nichts gesagt.
Ich bin an die Gegensprechanlage und war so, hallo?
Ja.
Und dann haben die so gesagt, hallo, wohnt hier, hat es so Jeremy?
Ja.
Und dann war ich so, deum. Und dann habe ich nichts mehr gesagt und bin ich ins Wohnzimmer, war so, Alter, da stehen Fans vor unserer Haustür, die klingeln bei uns. Und dann ist Jeremy an die Tür, hat aber wohl nichts gemacht. Ist dann zurückgekommen und so eine Viertelstunde später klingelt es an unserer Wohnungstür. Also nicht an der Haustür, sondern an der Wohnungstür.
Also wir haben auch, wir wohnen in einem Haus mit, glaube ich, 9 oder 11 Parteien. Also es gibt 11 Wohnungen in diesem Haus.
Ja, die müssen
und die überall haben
geklingelt haben.
Explizit rausgefunden, wo unsere Wohnung ist. Wir haben auch kein Schild an der Tür. Also da stehen jetzt nicht unsere Namen. Die haben es einfach rausgefunden, wahrscheinlich, indem sie bei jedem geklingelt haben.
Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Und das Lustige ist, dass wir in der letzten Folge Adoptivbrüder, in der wir dabei waren, also der Podcast von Hannes und Jeremy, hat Jeremy dann zugegeben, dass er einfach damals auf den falschen Knopf gedrückt hat und den Jungs die Tür geöffnet hat.
Ja.
Und das hat er uns bis dahin nicht verraten. Ich habe monatelang gedacht, wie sind diese Jungs reingekommen?
Ja, ich sag, das hätte auch jemand anderes wahrscheinlich sogar gemacht.
Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand, der in diesem Haus wohnt, einfach die Tür öffnet. Also das kannst du nicht machen.
Ja, das stimmt.
Wenn da Jungs vor der Tür stehen und die sagen, ja, hallo, ey, wir wollen zu Hannes und Jeremy, dann kannst du nicht einfach die Tür aufmachen und sagen, ja, alles klar, geht ruhig durch.
Also, ja, auf jeden Fall haben die dann bei uns geklingelt und ich hab dann gesagt, ich gehe da jetzt hin. Also ich sag denen das, weil ich will einfach nicht, dass die denken, man kann zu uns nach Hause kommen. Ich meine, klar, die waren noch jung, die wissen es wahrscheinlich einfach nicht, dass sowas ein sehr starker Einbruch in die Privatsphäre ist. Und dann bin ich halt an die Tür, hab gesagt, ey Jungs, sorry, aber nicht bei uns zu Hause so. Also es wird jetzt niemand rauskommen, wir machen keine Fotos, weil nicht, dass die dann ihren Klassenkameraden sagen, ah, wir waren bei denen zu Hause und die haben Fotos mit uns gemacht. Das geht ja nicht. So, dann habe ich denen halt gesagt, so, sowas macht man nicht. Also man geht nicht zu Leuten nach Hause so. Wenn ihr uns auf der Straße seht, immer gerne. Also wirklich, da sind wir immer offen. Man kann immer irgendwie uns ansprechen, Fotos mit uns machen. Aber zu Hause wollen wir auch einfach so unsere Ruhe haben. Und das haben die dann auch verstanden. Die waren dann auch sehr eingeschüchtert. Die waren wirklich so...
Ja, weil ich sag ehrlich, okay, so ein bisschen Grenzen aufweisen,
ja,
glaube ich, ist
muss
was
man
Wichtiges.
Schon.
Weil wir können nicht unser ganzes Leben verkaufen für unseren Job. Und das Thema passt tatsächlich auch sehr gut zu der Geschichte, die ich heute für dich habe.
Mm.
Heute ist es nämlich keine Geschichte aus unserer Community.
Okay.
Sondern es ist mal wieder eine Geschichte über berühmte Menschen und es sind heute zum ersten Mal auch Männer, über die ich rede.
Oh.
Kannst du dir schon denken vielleicht?
Also.
Es sind Musiker, es geht wieder in die Musikrichtung.
Männer, mehrere Männer, also eine Gruppe.
Ja.
Ja, dann kann ich es mir vielleicht schon denken.
Okay, dann bin ich mal gespannt, ob du recht hast und fang einfach mal an.
Okay.
Mit der Geschichte. Es ist Ende November 2024. Eine gläserne Kutsche hält vor einer kleinen Kirche nordwestlich von London. Sie transportiert einen Sarg. Blumengestecke mit weißen und roten Rosen sind an der Kutsche drapiert. Sie bilden die Worte Sohn und Papa. Es ist ein stiller Gruß an den Verstorbenen von seinen Eltern und seinem kleinen Kind. An diesem Tag verabschiedet sich der enge Kreis von Familie und Freunden ein letztes Mal von Liam Payne. Weißt du, wer Liam Payne ist?
Ja, ich weiß, wer Liam Payne ist. Also One Direction ist heute die Geschichte.
Genau. Und die ist echt sehr spannend, hätte ich nicht gedacht.
Krass.
Also hab mich auch nie damit auseinandergesetzt.
Ich auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da abging.
Ah, okay, dann sehr gut. Super. Mit ihnen gemeinsam trauern Millionen von Fans auf der ganzen Welt um den ehemaligen Sänger von One Direction, der mit gerade mal 31 Jahren gestorben ist. Er war noch ein Jugendlicher, als er mit den Jungs von One Direction im Rekordtempo zu einer der größten Boybands der Welt wurde. Jetzt erweisen ihm Harry, Niall, Lewis und Zayn bei der Beerdigung die letzte Ehre. Es ist das erste Mal seit dem Bruch von One Direction vor 9 Jahren, dass sie alle wieder zusammen sind. Früher waren sie beste Freunde und haben die intensivste Zeit ihres Lebens geteilt. Aber am Grab von Liam sind sie 4 Menschen, die schon lange ihren eigenen Weg gehen. Dazwischen liegt eine Zeit, in der nur noch die Band One Direction gezählt hat und in der sich die Jungs Stück für Stück selbst verloren haben. Was nach außen hin wie eine perfekte Freundschaft ausgesehen hat, ist durch den Druck des Erfolgs immer mehr zur Belastung geworden. Bevor es losgeht, haben wir auch heute wieder eine Triggerwarnung, genauso wie die letzten Male auch. Heute geht es um die Themen Tod, Suchtkrankheiten und auch Essstörungen. Wenn das für euch sensible Themen sind, dann hört die Folge am besten vielleicht mit einer vertrauten Person an oder skippt ein paar Teile, macht auf Pause, wie auch immer euch das gut tut. Und jetzt geht's los. Die Geschichte von One Direction beginnt im Sommer 2010. Auf der Bühne der britischen Castingshow X Factor. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich.
Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht. 5 Teenager stehen dort. Der älteste von ihnen ist 18, der jüngste gerade mal 16. Sie kennen sich kaum, aber alle haben denselben Traum, Sänger zu werden. Aber was die Jungs bis dahin noch nicht wissen, ist, dass dieser Tag für sie alles verändern wird. Denn die Jury trifft kurz darauf eine Entscheidung. Sie macht Harry, Niall, Liam, Lewis und Zayn zu einer Band. Aus den 5 Bekannten wird plötzlich eine Gruppe, die von jetzt an alles gemeinsam erlebt und dabei eng zusammenwächst. Sie teilen sich während der Castingshow ein Zimmer und in den Videotagebüchern, die sie für die Show drehen, sieht man die Freunde lachen und sich gegenseitig aufziehen. Sie erzählen ihren Fans von ihren Wochen und wirken dabei charismatisch und bodenständig zugleich. Von Anfang an ist klar, dass One Direction keine typische Boyband ist. So wie man sie noch aus den Zeiten unserer Eltern kennt, mit Sixpack und perfekter Choreografie bei den Auftritten. Im Gegenteil, keiner der Jungs kann tanzen, aber sie sind dafür umso authentischer, eben die süßen und lustigen besten Freunde von nebenan. Sie geben ihren Fans das Gefühl, Teil der Freundesgruppe und in allen Insiderwitzen eingeweiht zu sein. Immer mehr Menschen, besonders junge Mädchen auf der ganzen Welt, beginnen, den Weg von One Direction zu verfolgen und ihre Auftritte zu feiern. Hast du One Direction auch verfolgt?
Nee.
Gar nicht?
Nee.
Warst du nie Fan? Nee.
Also, ich fand die auf jeden Fall cool und es gab auch so ein paar Songs, die ich auf jeden Fall gut fand.
Sing mal deinen Lieblingssong.
Oh, 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 you don't know you're beautiful. Oh, oh, that wasn't me. Also den fand ich auf jeden Fall immer cool. Es gab schon ein paar Songs.
Ja, merkt man, du bist sehr textsicher.
Ja. Ich bin ja nicht so in der Pop-Lore drin. Also ich höre jetzt eigentlich keine Popmusik.
Was ist so deine Musik, die du gerne hörst?
Meine Musik ist eher so Rap, Hip-Hop, R&B. So, aber natürlich habe ich trotzdem mitbekommen, dass es One Direction gab und dass die damals sehr, sehr groß waren. Ich lebe nicht hinterm Mond. Und dass es schon auch was sehr Besonderes war, dass es mal wieder so eine Boyband in den 2010ern gab. Mhm. Also ich kenne ja Boybands schon so auch aus den 90ern oder so von meinen Eltern. Also so, was gab es da? Backstreet Boys, NSYNC und sowas. Und dann gab es ja, glaube ich, ganz lang keine so richtige, richtige Boyband. Und dann kam die und ich habe schon auch gecheckt, warum viele die so feiern. Ich fand die auch alle sympathisch. Die haben eben diesen Vibe gegeben von eher so sehr nahbar, jung,
ja,
so
genau.
Richtige Freunde, ja. Die so Scheiße bauen, aber so auf sympathisch halt, so ja. Lustig.
Hattest du einen Liebling von denen?
Da war ich echt nicht genug drin. Also optisch jetzt nur fand ich Zayn immer am hübschesten. Einfach weil ich immer so eher die dunkleren Typen bevorzuge. Aber um ehrlich zu sein, waren die jetzt alle nicht so mein Typ. Die waren mir zu lieb und süß so. Mhm. Aber
an der Stelle erzähle ich dir jetzt was du, glaube ich, nicht über mich wusstest.
Also ich weiß, dass du die schon gehört hast und so.
Ja.
Ja.
Also tatsächlich, durch eine Freundin von mir, Lisa, die war ganz, ganz, ganz großer One Direction Fan. Also so, die hatte Poster, die hat die alle gekannt bei Namen, die wusste deren Geburtsdatum, deren Sternzeichen, deren Lieblingsessen, Lieblingsfarbe.
Da gab es viele.
Ja, ja, ja. Sie war so richtiges Fangirl und man muss sagen, ich war noch nie von irgendjemand so richtig Fangirl, aber durch sie bin ich da schon so ein bisschen reingekommen. Mein Favorite war übrigens Niall damals.
Okay, der Blonde.
Ja, genau, ja. Aber ja, keine Ahnung, ich habe mich nie so wirklich mit denen auseinandergesetzt. Ich glaube, ich habe das nur gesagt, weil sie das gesagt hat.
Und aber hast du es gehört, die Musik? Story of My Life fand ich auch gut.
Story of My Life. Oh ja, stimmt. Banger, Alter, den höre ich später mal wieder.
Ey, ja, das habe ich manchmal gehört. Kennt ihr diese Momente, wenn man alleine zu Hause war als Kind und Karaoke gesungen hat?
Ja, safe. Dann hat man sich so an den Computer von den Eltern gesetzt, hat so irgend so ein Lied Karaoke.
Story of My Life Karaoke.
Dann saß ich so im Büro und hab so gesungen.
Ja, wirklich, genau das habe ich gemacht mit Story of My Life.
Ja, geil, ich bestimmt auch mal. Ich habe schon gehört auf jeden Fall, aber jetzt nicht in so einem extremen Ausmaß. Ich hatte halt immer so diese Bravo-Hits und so und da war halt One Direction natürlich ganz oft mit drauf. Vielleicht hatte ich so gar eine eigene CD von denen. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr so sicher.
Ist auch schon lange her, ne?
Ja, das stimmt. Obwohl die Jungs nur den dritten Platz bei X-Factor belegen, machen es sich die Fans zur Mission, die Band groß zu machen. Einer der Juroren sieht das riesige Potenzial der Gruppe und nimmt sie bei einem Musiklabel unter Vertrag. Ein Jahr lang wird jedes Single, jedes Album und jede Tournee von One Direction präzise vorgeplant. Und ab November 2011 beginnt für sie ein einziger Marathon. 5 Alben in 5 Jahren, 4 Welttourneen, ein Buch, ein Film, fast 200 Auszeichnungen. One Direction wird zu globalen Phänomen. Und das in einem Tempo, das bald gefährlich wird. Da sind plötzlich Millionen von Fans, ausverkaufte Konzerte, Fernsehauftritte und rote Teppiche. Die Jungs leben ein Leben wie Rihanna oder Justin Bieber und das mit gerade mal 17 Jahren. Stell dir vor, du nimmst 5 Kids, die noch nie etwas mit der Musikbranche zu tun hatten, erzählt Harry im Interview mit CBS Sunday Morning 2017. Und plötzlich haben sie so viel Spaß, dass es wirklich schwer ist, dabei nicht einfach die beste Zeit seines Lebens zu haben. Kann ich mir vorstellen, wenn du noch so sehr jung bist und plötzlich so, du gehst viel reisen, weißt du, eigentlich müsstest du in der Schule sein oder so.
Ja.
Und plötzlich bist du mit deinen Jungs nur unterwegs.
Ja. Boah, ich glaube, das muss so verrückt sein, also so ein Lebensswitch. Irgendwie so, die kommen ja auch alle aus der UK, also aus England, ne, meine ich. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo die herkommen, aber es waren ja bestimmt einfach so ganz normale Schüler, ganz normale Jungs, die so ihren Freundeskreis hatten und plötzlich bist du so in einer Boyband. Das war ja auch gar nicht so geplant. Ich dachte eigentlich, dass die befreundet waren davor, aber durch deine Story habe ich jetzt gerade feststellen können, dass sie ja gar keine Freunde vorher waren, sondern so zusammengewürfelt wurden und plötzlich waren das so deine engsten Bezugspersonen und du bist so auf der ganzen Welt unterwegs und ich glaube, dann dieser ganze Fame und diese beim, also es geht bestimmt vielen Stars auch so mit, bei Männern halt mit den ganzen Mädels, die Groupies und so. Ich glaube, mit so 17, 18 dann jede haben zu können auch gefühlt. Ich glaube, das macht da schon viel in dem Alter. Ich musste gerade auch an Justin Bieber und so denken, bevor du auch Justin Bieber genannt hast, weil ich das so ein bisschen mit ihm auch vergleiche. Der war ja auch so super jung und hatte da ja auch echt krasse Probleme mit allem Möglichen und ich denke, bei denen wird das ähnlich gewesen sein. Man denkt zwar vielleicht, dass es so ein übelstes geile Leben ist, was gibt's Geileres, aber ich glaube, das ist doch gar nicht so ohne.
Das hast also, du sehr gut zusammengefasst.
Vor allem auch mit diesen 4 Welttourneen in 5 Jahren. Das ist schon
krass.
Das ist crazy.
Das ist heftig.
Also so, meine Schwester macht ja auch Musik und die war jetzt auch mal so auf Tour, aber nur so in 4, 5 verschiedene Städte.
Mhm.
Und das war schon sau anstrengend, von Stadt zu Stadt und dann immer Soundcheck und dann... Da war es ja auch bestimmt so, dass die dann auch mal Party gemacht haben nach den Shows und so.
Ja, dazu kommen auf jeden Fall gleich noch Sachen, die es so ein bisschen noch verdeutlichen, wie krass das eigentlich ist. Weil wie du sagst, man stellt sich das so easy vor, aber ist es auf jeden Fall nicht. Die Freunde pranken ihr Team. Pranken. Leute, sorry übrigens, dass ich P und B und G und K nicht aussprechen kann. Dass ich S ganz oft falsch ausspreche. Ich weiß das auf jeden Fall, aber ich... Krieg's auch nicht besser hin, das ist einfach mein Sprachfehler. Die Freunde pranken ihr Team, spielen bis kurz vor Konzertbeginn noch Fußball in den Hallen und lieben gleichzeitig die Momente im Tourbus, in denen sie wieder ganz normale Teenager sind. Viele Menschen lernen ihre engsten Freunde fürs Leben während der Uni kennen, schreibt Harry in seinem Buch von One Direction 2013, in dem die Jungs von ihrem Leben als Band erzählen. One Direction sei wie eine Studienzeit und er könne den Jungs alles erzählen und ihnen absolut vertrauen, so Harry. In der Öffentlichkeit wirkt es so, als hätten die besten Freunde eine Menge Spaß mit ihrer Musik. Aber mit jedem weiteren Jahr auf Tour wird es für die Gruppe schwieriger, die Freude und Leichtigkeit nicht zu verlieren. Sie sind ständig unterwegs, fast jede Nacht in einer neuen Stadt, weit weg von zu Hause, mit kaum Schlaf und keiner Zeit für sich. Ihr Alltag bewegt sich zwischen Erfolgsrausch und dem Zwang, Leistung bringen zu müssen, 24/7 wie eine Maschine. Wenn man hunderte Konzerte gibt und jeden Tag zur gleichen Zeit dieselben 22 Songs spielt, muss man auch dann rausgehen, wenn man nicht glücklich ist, sagt Liam in einem Interview 2019 mit Men's Health Australia. Und das kann ich mir auch vorstellen.
Das kann ich mir auch
vorstellen.
Wir waren
so letztens bei Olivia Dean, also Olivia und ich. Ich finde sie ganz, ganz, ganz toll. Aber ich saß da und habe mir so überlegt, irgendwie crazy, sie spielt dieses Lied jetzt so mehrere Tage oder die ganzen Lieder, mehrere Tage jeden Tag und du musst ja jedes Mal so tun, als ob du dich ultra freust, gerade für die Menschen das singen zu können. Ich glaube, dir hängt irgendwann dein eigenes Lied so zu den Ohren raus.
Ja.
Und das finde ich schon heftig.
Also zum Beispiel, ich weiß es noch, ich war auf Shirin Davids Tour letztes Jahr. Und da hat sie natürlich auch jeden Tag die gleichen Lieder gespielt, ist ja klar, auf Tour. Und dann war ich auf ihrem Geburtstag und dann kam ein Song von ihr.
Erzähl kurz, das ist gerade so random, glaub, für die Leute, die es nicht wissen, warum warst du auf ihrem Geburtstag?
Das ist ehrlich gerade eine random Story, aber ich war 2024 auf einem Festival, da waren Romina und ich zusammen und ich war da einfach mit Shirin David auf der Bühne. Also wir waren im Publikum und sie hat mich ausgewählt, sie hat auf mich gezeigt, meinte, komm auf die Bühne, ich will mit dir einen Song performen.
Es war so crazy, ihr checkt nicht, Livia war der allergrößte Fan von ihr. Und der Moment, als sie auf Livia zeigt, ich war so, ja, Livia so, ich. Da kam dieser Security, hat sie so über diesen Zaun gelüpft.
Das war wirklich krass. Wie im Traum. Also ich habe mir schon oft vorgestellt, irgendwie so unter der Dusche oder vorm Einschlafen, dass mich mal ein Künstler so... irgendjemand, dass ich mal so von dem auf die Bühne geholt werde. Ja, low key. Und dann hat sie mich auf die Bühne geholt. Wir haben diesen Song zusammen performt und danach durften wir halt auch noch Backstage. Habe ich Romina dann auch mitgenommen.
Mhm.
Dann haben wir sie kennengelernt, bisschen gequatscht, paar Fotos gemacht und ja, dann paar Monate später stehe ich nichtsahnend auf meinem Balkon, gucke in meine Insta-DMs und habe so eine DM von Shirin David und habe eine Einladung zu ihrem Geburtstag bekommen. Und ich habe erstmal nur irgendwie so Einladungen gesehen und ich war erstmal so, ich war direkt in einem Tunnel. Ich dachte, irgendwie es ist ein Launch von irgendeinem Produkt und fand das schon voll krass, dass sie mir persönlich schreibt oder halt von ihrem persönlichen Instagram-Account.
Dass du ihre Mitarbeiter, die dir da schreibe.
Wie auch immer. Und dann habe ich aber gesehen, dass es ihr Geburtstag ist. Also, dass sie mich low-key einfach zu ihrem Geburtstag eingeladen hat. Auf jeden Fall war ich dann da und das war auch sehr, sehr cool und wir haben auch echt viel getanzt, aber sobald ein Song von ihr kam, hat sie die Tanzfläche verlassen.
Ja.
So, sie konnte es nicht mehr hören und das hat sie dann auch gesagt, ich kann diese Songs nicht mehr hören. Und Das kann ich mir so gut vorstellen, auch bei meiner Schwester, so, wenn sie einen Song anteasert, der bald rauskommt und sie so oft diesen Sound benutzt, zum Beispiel auf TikTok oder so, dass sie schon sagt, ich kann es schon langsam nicht mehr hören, bevor er überhaupt rauskommt. Aber das dann auch noch auf Tour und immer wieder, es gibt ja auch Künstler, die die gleiche Tour mehrmals spielen.
Ja.
Taylor Swift, die The Eras Tour, die ging ja mehrere Jahre.
Ja.
Und boah, das stelle ich mir auch schon echt sau anstrengend
Und überleg dir mal, er hat hier gesagt 22 Songs. Jeden Tag zur gleichen Zeit 22 Songs singen. Ja. Das ist schon heftig.
Die gleiche Show und dann immer,
immer
wieder.
Und immer gute Laune haben. Weißt du, du hast mal einen Tag, da hast du Kopfschmerzen, da bist du einfach nicht gut drauf, keine Ahnung. Aber scheißegal, wie es dir geht.
Ja.
Du musst da raus und musst den Menschen das Gefühl geben, heute ist das erste Mal und das besonderste Mal, dass du auf der Bühne bist.
Ja.
So.
Checke.
Schon heftig. Trotz, dass wir jetzt so drüber reden, glaube ich, ist es nochmal viel schlimmer, als wir es uns gerade vorstellen.
Bestimmt.
Um den straffen Zeitplan ihres Managements einzuhalten, nehmen die Jungs neue Musik auf, während sie noch mit ihrer alten auf Tournee sind.
Mhm.
Überleg mal, du singst deine alten Lieder und nimmst schon neue auf.
Mhm.
Teilweise, ist das normal?
Ja.
Ich dachte gerade auch, warte mal, wann will man das sonst machen? Teilweise werden sie dafür sogar mitten in der Nacht geweckt. Der Druck, immer weiter abzuliefern und noch mehr zu erreichen, wird immer größer. Die fünf haben zusätzlich das Gefühl, ihren Fans etwas schuldig zu sein und sie wollen sie nicht enttäuschen. Gleichzeitig kann One Direction keinen Schritt machen, ohne dass ihnen schreiende Fans hinterherlaufen und nach Fotos und Autogramm fragen. Für Niall fühlt es sich irgendwann so an wie ein Gefängnis, erzählt er in einem Interview mit Dermot O'Leary 2021. Als hätte er kaum noch die Freiheit, selbst über sein Leben zu entscheiden. Mhm. Wollen wir da mal ganz kurz von unserem Leben ein bisschen Parallelen ziehen? Weil wir sind ja auch Popstars.
Wir sind ja auch Weltstars, sind ja auch auf eigentlich.
Tournee reisen um die Welt und überall verfolgen uns die Fans.
Ja.
Was ist das crazieste Land oder der crazieste Ort, an dem du erkannt wurdest?
Überall. Wirklich überall. Ich wurde schon in anderen Ländern erkannt. Ich war mal zum Beispiel in der Türkei in einem Hotel. Und natürlich sind da auch Deutsche, also es sind meistens dann natürlich trotzdem Deutsche, Schweizer oder Österreicher, die uns erkennen. Mhm. Aber es war auch eine ältere Frau, also eine Mutter, ich schätze mal so zwischen, also ich schätze mal so um die 50, die mich dann angesprochen hat und meinte, oh mein Gott, ich kenne deine Videos und es ist wirklich schon lange her.
Mhm.
Also es ist schon 3-4 Jahre her. Und sonst beim Frauenarzt, das ist auch
ja,
random.
Ja, stimmt.
Und die war wirklich, also das war eine... Ich glaube, so eine Praktikantin oder in der Ausbildung, whatever, auf jeden Fall war die mit im Raum während meiner Untersuchung mit dem Arzt. Und ich sitze da mit gespreizten Beinen und die sagt, ich kenne deine Videos. Du bist doch Livia, oder? Und ich saß da so.
Ja, das geht
nicht. Und dachte
mir
so, Gott, nein. Das war auch sehr unangenehm. Ja. Aber tatsächlich wirklich, egal in welchem Land ich bisher war, Barcelona, wo war ich noch so...
Ja.
Überall eigentlich.
Also manchmal lernen wir Menschen kennen und die fragen uns, werdet ihr eigentlich oft erkannt?
Mhm.
Und dann denke ich mir immer so krass, dass man da so als Außenstehender keinen Bezug zu hat. Für uns ist es schon so normal.
Ja.
Also wir werden überall erkannt. Jetzt, um das einmal klarzustellen, also egal, ob wir in der Stadt sind, gut, in der Stadt sowieso. Also manchmal auch so schlimm. Also Leute, nicht, dass wir irgendwie, dass es uns
das soll
nervt, angesprochen zu werden. Wir freuen uns immer, angesprochen zu werden, weil nur wegen den Menschen, die uns ansprechen, sind wir, wo wir sind. Wir sind sehr dankbar darum.
Also
es ist schon dolle. Egal ob am Flughafen, im Urlaub, egal auch mit wem man ist, ob Familie dabei ist, irgendwelche Freunde. Klar, in unserer Konstellation sowieso am meisten.
Was ich auch ganz crazy finde, ich war auch schon oft mit meinen privaten Freunden, die halt nicht auf Social Media sind, unterwegs und dann wurde ich heimlich gefilmt. Mit den Leuten oder Fotos gemacht. Und Leute, ja, okay, es klingt gerade so, als wären wir was weiß ich wer, aber seid nicht mad, weil es ist einfach so. Wir können ja, also wir lügen hier jetzt nicht und stellen uns so hin, als wären wir irgendwelche Superstars. Das wollen wir gar nicht.
Ich glaube aber, das ist ganz normal. Ich glaube schon, dass die Leute das relaten können.
Die schreiben,
und dass
die das denkt ihr eigentlich, wer ihr seid.
Aber wir denken ja gar nicht, wer wir sind. Wir sprechen uns ja nicht selbst an.
So.
Weißt du noch, als ich mich von meinem Ex getrennt habe, so wirklich paar Tage später waren wir in der Stadt zusammen. und haben drüber geredet und ich habe richtig geweint.
Ja.
Ich war so richtig verheult, mir ging es gar nicht gut. Ja. Komm, Mädels, gucken mich an, sehen, dass ich weine und sage, können wir ein Bild machen?
Ja.
Da stand ich so da, war so. Und sogar da haben wir dann ein Bild gemacht, sogar da haben wir nicht Nein gesagt.
Ja. Ich glaube, es existieren schon echt ganz schlimme Fotos von uns mit Fans.
Ja, natürlich. Krass, also selbst wenn man in der Stadt geht, nur um kurz in der Apotheke Medikamente zu kaufen, muss man da noch Bilder machen
mit 40 Grad Fieber. Ich wurde wirklich auch schon in der Apotheke von der Apothekerin nach einem Foto gefragt.
Oh, gut. Also was ich jetzt zur Geschichte von One Direction so, was man sich denken kann, ist auf jeden Fall, überleg mal, wie viele Menschen uns kennen.
Ja.
Und überleg mal, wie viele Menschen One Direction kennen.
Ganz andere.
Und ich glaube so, wir können noch ganz entspannt runter auf die Straße gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass uns die Menschen auf Schritt und Tritt verfolgen und uns niederziehen an unseren Kleidern, wenn wir...
Einmal
haben die dich vom Roller gezogen.
Die haben mich vom Roller gezogen.
Das war krass.
Jeremy und ich sind E-Roller gefahren und die sind uns hinterhergerannt und haben uns festgehalten und vom Roller gezogen. Also da hätte sonst was passieren können. Das finde ich schon crazy.
Das war crazy. Aber nee, ich meine jetzt so One Direction, so du gehst raus und du kannst nicht mehr in Ruhe essen gehen. Du kannst
gar nichts machen.
Und das ist ehrlich gesagt, wäre nicht, was ich wollen würde in meinem Leben. Also
ich kann es mir schon auch wirklich sehr schlimm vorstellen. Also du kannst ja gar kein normales Leben dann mehr führen.
Ja.
So allein einkaufen, du kannst ja nicht mal mehr einkaufen. Klar, okay, so Superstars haben Leute, die für einen einkaufen gehen. Aber ich kenne noch dieses Video von Kylie Jenner, als sie mit ihrer Mutter zum ersten Mal wirklich in einen Einkaufsladen gegangen ist und sich so gefreut hat, normal einzukaufen mal wieder. Klar wurde sie dann auch sau viel erkannt, aber das war für sie so, oh mein Gott, ich gehe endlich mal wieder alleine einkaufen, so selber einkaufen.
Krass irgendwie, heftig. Im Stillen kämpfen die Jungs schon seit längerem mit dem enormen Druck des Berühmtseins und der ständigen Aufmerksamkeit von Fans und Medien. Manche von ihnen rauchen Gras, offenbar um den Lärm im Kopf zumindest für einen Moment auszuschalten. Es ist für sie ein kurzfristiger Ausweg, aber ihre eigentlichen Probleme löst es nicht. Andere bekämpfen die Belastung und Isolation mit Alkohol. Liam erzählt 2021 in einer Episode von The Diary of a CEO, der Name fällt noch ein paar Mal, da haben die ganz schön viel wohl erzählt, dass sie sich damals oft im Hotelzimmer eingeschlossen hätten, um sich vor dem Trubel zu schützen. Dort hätte es immer eine Minibar gegeben und irgendwann habe er sich gedacht, ich mache einfach Party für mich alleine. Über Jahre versucht er so, mit dem plötzlichen Ruhm klarzukommen und seine Depressionen durch Alkohol zu betäuben. Er habe sich Sorgen gemacht, wie tief er noch fallen könnte, sagte Liam bei The Diary of a CEO. Aber er könne sowas sehr gut verstecken, niemand hätte es jemals bemerkt. Finde ich krass, dass man sowas erzählt, sogar in einem Interview. Und das ist mit so vielen Künstlern so, dass die in Interviews sagen, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ja. Das ist mit voll vielen passiert, die dann gestorben sind.
Ich glaube, das liegt daran, hauptsächlich mit den Menschen, die dahinter stehen. Management und sowas. Das hat man ja so bei Elvis Presley zum Beispiel bei dem Film, den hast du ja auch gesehen, oder?
Ja.
So, dass der Manager halt sagt, so du kannst jetzt nicht, nee, du kannst jetzt nicht zum Arzt, nee, du kriegst jetzt keine Versorgung, du musst jetzt auf die Bühne.
Aber irgendwie heftig, checkt ihr so, Menschen sagen sowas.
Ja.
Und trotzdem wird nichts gemacht. Ja. Es wird einfach nichts gemacht. Es wird einfach, also ich meine, das ist doch krass, wenn du sowas erzählst,
ich
glaub, in der Öffentlichkeit,
so,
dass du
so
deine
viel.
Depressionen mit Alkohol erdrängst und es wird einfach so hingenommen, es ist so, oh Mann, der Arme, ey, holen wir uns mal Tickets für nächste Woche.
Ja.
So das krass
stimmt.
irgendwie.
Ja.
Auch Zen ist überarbeitet und er kämpft mit der Hektik des Tourlebens. Er ist auf Tour so beschäftigt, dass er teilweise tagelang nichts isst. Ich hatte das Gefühl, über nichts in meinem Leben Kontrolle zu haben, schreibt Zane in seiner Biografie. Aber Essen war etwas, was ich kontrollieren konnte. Ich habe so viel abgenommen, dass ich krank wurde. Er merkt, dass er so nicht mehr lange weitermachen kann. Es ist Ende März 2015, als Zane das erste Mal seit langem eine Entscheidung nur für sich trifft. Er hat genug, er muss nach Hause. Zane will endlich wieder er selbst sein. Die Band ist gerade für Konzerte auf den Philippinen, als er an einem Morgen seine Koffer packt und heimlich das Hotel verlässt. Plötzlich zerbricht die nach außen so perfekte Welt von One Direction. Zuerst merken die übrigen vier nichts von Zanes Verschwinden. Sie sind am Morgen für einen Sponsorentermin verabredet und als ihr Freund nicht kommt, denken sie sich nichts dabei. Wenn Zane etwas nicht machen wollte, dann hat er es auch nicht gemacht, erzählt Lewis in einer Episode mit The Diary of a CEO 2025. Aber als sie erfahren, dass Zane tatsächlich auf dem Weg nach Hause ist, trifft sie die Nachricht wie ein Schlag. Sie sind überrascht und auch wütend darüber, dass er gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Offiziell heißt es, Zane habe sich wegen Stress krankschreiben lassen und fliege zurück nach Großbritannien, um sich zu erholen. Aber die anderen Jungs ahnen, Saints Verschwinden geht noch weiter, er wird nicht mehr zurückkommen. Finde ich richtig gut, dass er für sich diese Erkenntnis gezogen hat, dass er ja offensichtlich eine Essstörung hatte. Mhm. Er war wohl, also hat so wenig gegessen, dass er krank wurde, mhm. dass er dann irgendwann gesagt hat, so geht nicht mehr, ich muss nach Hause.
Ja.
Starke Entscheidung, weil ja auch wirklich viel dran hängt, eben dieser ganze Druck und so, du weißt eigentlich, kann ich nicht.
Ja.
Aber trotzdem sagst du, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach.
Wahrscheinlich war das auch so ein langer Prozess, bis er dann endlich so den Mut gefasst hat oder sich dazu entschlossen hat, so, ich gehe jetzt.
Mhm.
So, dann hat er ja mit niemandem drüber geredet, hat es nur für sich ausgemacht und hat dann irgendwann den Entschluss gezogen, so, heute ist der Tag, ich gehe.
Ja.
Ja.
An dem Tag habe sich der Raum kalt angefühlt, erzählt Lewis in The Diary of a CEO. Es waren dieselben Gesichter, die ich jeden Tag gesehen habe, aber ich habe noch nie zuvor eine solche Energie im Raum gespürt. Da sei diese Leere im Raum gewesen, so Lewis, weil sie alle wussten, dass es One Direction bald nicht mehr geben würde. Am 25. März 2015 teilt die Band den Fans offiziell mit, dass Zayn One Direction verlassen hat. Er wollte wieder ein ganz normaler 22-Jähriger sein, begründete Zayn den Ausstieg, aber One Direction würde weiterhin die beste Band der Welt bleiben. Und tatsächlich machen die restlichen vier erst einmal weiter und veröffentlichen noch ein letztes Album. Aber auch Niall, Liam, Harry und Lewis kündigen Mitte 2015 eine Pause an, die bis heute andauert. 5 Jahre lang haben die Jungs nur für One Direction gelebt, haben sich vom Management und den Medien auf ihren Rollen reduzieren lassen. Harry der Starboy und Frauenheld, Niall der Unschuldige, Lewis der Freche, Zayn der Mysteriöse und Liam der Dad der Gruppe. Alles andere, was sie als Menschen ausmacht, hat daneben kaum noch Platz gefunden. Nach dem Bruch müssen sie erst einmal herausfinden, wer sie ohne einander sind. Endlich haben sie Zeit, über die vergangenen Jahre nachzudenken, über Freundschaft, Erfolg und den Preis, den sie dafür gezahlt haben. Liam gibt im Podcast Table Manners zu, dass es ihm anfangs wirklich Angst gemacht hat, die Gruppe aufzulösen. Er sagt aber auch, dass es notwendig war. Ich musste aufhören, ganz klar, erzählt er. Es hätte mich umgebracht, hundertprozentig. Es ist ein Satz, der bereits 2019 für Schlagzeilen sorgt. Genau 5 Jahre später wird dieser aber nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommen. Es gibt keinen Stoppknopf, erzählt Liam weiter im Podcast, wenn man Teil eines weltweiten Phänomens ist und die Band habe die Kontrolle vollkommen verloren. Ich hatte kein Privatleben. Ich habe einfach so lange als dieser zurückgezogene Popstar gelebt, der Angst vor Menschen hatte und die ganze Zeit nur drinnen blieb. Der ganze Druck und die persönlichen Probleme der Jungs hätten sich irgendwann auch auf ihre Freundschaft ausgewirkt. Liam erzählt von Spannungen zwischen Bandmitgliedern und auch Saints sagt im Podcast Call Her Daddy 2023, wir waren 5 Jahre lang jeden Tag zusammen und wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir uns gegenseitig satt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Er geht zwar nicht genauer ins Detail, verrät aber, dass er damals schon gespürt habe, dass das Ende der Gruppe bevorsteht. Zayn entscheidet sich nicht nur wegen seiner Gesundheit, die Band zu verlassen, sondern auch, weil er der erste von One Direction sein will, der als Solokünstler Musik rausbringt. Auch seine Bandkollegen starten nach dem Bruch von One Direction ihre eigene Karriere. Und mit etwas Zeit und Abstand verändert sich der Blick auf die gemeinsame Zeit und aufeinander wieder ins Positive. Obwohl jeder jetzt sein eigenes Ding macht, merken sie, dass One Direction sie für immer miteinander verbinden wird. Die Jungs unterstützen sich und besuchen sich gegenseitig auf ihren Konzerten. Harry bedankt sich 2023 sogar bei seinen One Direction-Brüdern, als er einen Preis gewinnt. Sie sind auch füreinander da, wenn die Dämonen aus der Vergangenheit wieder groß werden, besonders bei Liam. Er spricht nach seiner Zeit bei One Direction offen über seine Depressionen, seine Einsamkeit und Alkoholsucht. 2023 bedankt er sich noch bei den Jungs für ihre Hilfe in dunklen Zeiten. Aber am 16. Oktober 2024 stirbt Liam Payne unerwartet in einem Hotel in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Die genaue Todesursache ist bis heute tatsächlich nicht klar. Man weiß einfach nur, dass er von seinem Balkon gestürzt ist. Kurz davor hat er noch Niall auf seinem Konzert besucht. Die Ermittler finden Alkohol, Drogen und Antidepressiva in Liams Blut. Sie schließen aber ein Suizid aus. Einer Frau in der Hotellobby soll er laut der Daily Mail kurz vor seinem Tod gesagt haben, I used to be in a boyband, that's why I'm so fucked up. Warum er aber am Ende stirbt, bleibt bis heute unklar. Fans auf der ganzen Welt trauern um Liam, legen Blumen an Gedenkstätten nieder und hinterlassen Kommentare auf seinem letzten Instagram-Bild. Auch Harry, Niall, Lewis und Zane schreiben letzte liebevolle Worte an ihren Freund auf Instagram. Ich habe ihn an jenem Abend umarmt und mich von ihm verabschiedet, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde, schreibt Niall. Lewis erzählt von stundenlangen Telefonaten, in denen sie über alle Dinge gesprochen haben, die sie mit One Direction erlebt haben. Ich dachte, das würde für immer so bleiben. Ich hätte so gerne noch einmal mit dir auf der Bühne gestanden, schreibt Lewis auf Instagram. Alle vier kommen für Liams Beerdigung nach England und nehmen Abschied von ihrem Freund. Als sich die X-Factor-Juroren im Sommer 2010 entschieden haben, One Direction zu gründen, sagte eine von ihnen, das ist die süßeste Boyband aller Zeiten, die kleinen Mädchen werden sie lieben. Sie soll Recht behalten. Aber hinter der Geschichte von den fünf besten Freunden steht auch eine Realität, die kaum jemand gesehen hat. Eine Freundschaft, die unter enormem Druck entstanden ist und irgendwann untrennbar mit Erfolg und Erwartungen verbunden war. One Direction hat das Leben der Jungs für immer verändert, aber der Preis dafür war für manche von ihnen verdammt hoch.
Boah,
hab so Gänsehaut gerade.
Krass.
Ich meine, das ist ja auch nicht der erste oder einzige Fall, den man so kennt,
ja, klar.
Bei dem Künstler gestorben sind. Kannst du mal ein paar aufzählen? Also ich weiß, Amy Winehouse.
Mhm. Ich will hier keine Aussagen machen, wen wo ich mir nicht
noch?
Sicher
es bin. Gibt doch so ganz viele, oder?
Ja, also vor allem auch so Rockstars, also so, oh, ich will jetzt keine falschen Namen nennen. Ich weiß es nicht, aber auch Rapper hier, Lil Peep, Juice WRLD, glaube ich auch. Aber naja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, die an den Folgen wahrscheinlich ihres Fames letztendlich gestorben sind. Ob das jetzt irgendwelche Probleme waren oder irgendwelche Drogen, sei dahingestellt. Ja. Aber es hat wahrscheinlich bei den meisten wirklich was mit dem Bekanntheitsstatus einfach zu tun.
Ich hab so Hölle Respekt vor
so
Drogen
richtigen
und Alkohol, vor der Auswirkung davon, vor der Sucht davon. Mhm. Ich kann mir so vorstellen, dass wenn man Probleme in seinem Leben hat, egal was es jetzt ist, ob das Geldsorgen sind, ob das Krankheitsfälle sind, Einsamkeit, hoher Druck von der Außenwelt, was auch immer, dass man Drogen nimmt oder, ich meine, Alkohol ist ja auch eine Droge und schnell merkt irgendwie, sobald man die nimmt, geht es einem einfach besser und man mag dieses Gefühl und man möchte mehr von diesem Gefühl und checkst du, in meinem Kopf ergibt es Sinn.
Ja, klar.
Es ergibt einfach voll dolle Sinn, dass Menschen drogenabhängig werden.
Also es gibt ja auch schon Menschen, die nicht berühmt sind, die Probleme, also die andere Probleme einfach haben. Ich meine, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die extrem abhängig waren von Gras zum Beispiel.
Ja, ja, das habe ich jetzt auch gemeint. Also auch so zum Beispiel, dass viele Obdachlose ja so starke Drogenprobleme haben. Ich kann mir so vorstellen, wie man da reinrutscht.
Ja.
Dass man so, man hat plötzlich nichts mehr, dann fängt man an, Drogen zu nehmen. Das gibt einem so voll den Höhenflug. Und sobald die Drogen nachlassen,
brauchst du wieder neue.
Ja, geht's dir nicht mehr gut. Und du denkst dir, nein, Mann, ich will dieses Gefühl wieder. Und dann rutscht man da rein. Und ich kann mir so vorstellen, eben auch als Popstar, ich glaube, die meisten großen Künstler, auch die, von denen man es, glaube ich, nicht so erwarten würde. Das Ding ist, man sieht die auf der Bühne und man denkt, wow, tolle Menschen, tolle Ausstrahlung. Ja. Der ist so glücklich, der ist so gut drauf.
Ja, da ist so viel mehr dahinter.
So viel mehr dahinter. Und ich kann mir so vorstellen, dass man da so schnell drin ist. Und deshalb würde ich auch, also klar, ist jetzt einfach gesagt, aber ich würde euch allen auf jeden Fall den Tipp geben, niemals, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder so, irgendwie Alkohol oder Drogen, nur anzufangen, als Lösung zu nutzen. So, ich habe auch Freunde in meinem Umfeld gehabt, die dann so meinten, ja, ich mache das nur jetzt.
Mm.
Gerade geht es mir einfach nicht so gut. Ich habe gerade einfach viel zu tun, so deshalb konsumiere ich Gras oder so. Und ich sag, das ist so gefährlich. Das ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Weil wenn du damit einmal anfängst, kann ich mir so vorstellen, dass man es immer wieder und immer wieder macht. Und irgendwann ist man so, das kommt so schleichend.
Ja.
Und dann bist du drin und kommst da nicht mehr raus.
Ja.
Und deshalb, gut, ich bin eh kein Fan von Drogen, also von keinen Drogen. Ich habe auch Drogen noch nicht ausprobiert, mich reizt das auch nicht, Drogen auszuprobieren so.
Nee, also ich glaube, man kann das gar nicht nachvollziehen, irgendwie ansatzweise, wie sich das anfühlt, so berühmt zu sein und so einen hohen Druck zu haben, auch immer abliefern zu müssen. Also vor allem, wenn du es dann einmal so hoch geschafft hast, was mir gerade zum Beispiel einfällt, als Beispiel ist Apache. Ich habe mir die Doku von ihm angeguckt und er hatte ja seinen Riesenhit Roller. Es war ja so sein erster großer Hit. Und er hat in der Doku ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass er so einen riesen Druck an sich selbst hat, diesen Standard zu halten. Also es war so ein riesen Erfolg und die Erwartungen waren dann so hoch, dass er dass es ihn fertig gemacht hat, zu wissen, ich muss nachliefern und zwar mindestens genauso gut, sonst bin ich weg vom Fenster. Und dann hast du so diese Chance, also klar, die Jungs wollten ja auch berühmt werden, sonst wären sie ja wahrscheinlich nicht in die Castingshow gegangen, aber ich denke, man unterschätzt es dann einfach.
Ja, die waren halt so jung, überleg mal, die waren 16 bis 18 Jahre alt, du weißt noch gar nicht, was überhaupt dahinter steckt alles.
Ja.
Kannst ja auch nicht wissen, dass du so berühmt wirst, so heftig berühmt.
Ich meine, andererseits, keine Ahnung, natürlich kenne ich ihn nicht persönlich, aber Harry Styles ist ja immer noch super erfolgreich, spielt auch gerade eine Tour, also er ist gerade auf Tour.
Stimmt, ja.
Und wirkt für mich jetzt so, nur das, was ich bisher gesehen habe, so sehr stabil. Also ich habe jetzt auch nichts mitbekommen in letzter Zeit. Natürlich kann man das nicht sagen, aber ich habe in letzter Zeit zumindest jetzt keine Eskapaden von ihm mitbekommen. Der ist doch einen Marathon gelaufen in Berlin. Der wohnt ja, glaube ich, in Berlin.
Ich glaube aber, viele Künstler wirken stabil, bis es dann zu spät ist. Und dann ist aber auch, glaube ich, zu spät.
Das kann natürlich also, auch sein, ja.
Also ohne Witz, ich finde, es gibt echt gute Filme über Stars.
Ja,
und zwar zum einen Amy Winehouse, Elton John und
Elvis Presley halt.
Elvis Presley auch sehr gut. Dann gibt es auch sowas wie Motley Crue ist cool, der Film, der heißt
The Dirt.
Dann über Queen gibt es auch. Ja. Ja, genau. So, also falls euch das interessiert, das sind richtig, richtig gute Filme und ich finde, da kann man sich auch nochmal viel mehr vorstellen,
und
wenn man sowas
anguckt.
Und
ist ja trotzdem ansatzweise nicht so, wie es in der Realität wahrscheinlich war.
Ja.
Also.
Deine Schwester, hast du ja gerade schon gesagt, die macht ja auch Musik.
Mhm.
Sie ist auch noch sehr jung.
Ja.
Macht jetzt seit 3 Jahren?
Ich weiß, dass im Mai ihr erster Song rauskam, also 2 Jahre jetzt, glaube ich. Jetzt ist ja Juni oder im April kam ihr erster Song, vor 2 Jahren.
Und sie hat ja auch schon jetzt inzwischen recht viele Konzerte gespielt. Also sie war auch Voract für ganz viele Künstler schon. Sie ist auch international schon aufgetreten.
Mhm.
Hast du dir bei ihr schon mal so, hast du dir da schon mal Sorgen gemacht und so gedacht, was, wenn es bei ihr auch so ein Riesenerfolgding wird, was wir ihr natürlich wünschen und wovon wir auch beide, glaube ich, ausgehen, ziemlich sicher, dass es so wird bei ihr.
Ja.
Aber hast du da auch Sorgen?
Auf jeden Fall. Klar. Also ich bin sehr musikaffin, also ich liebe Musik und ich setze mich auch viel mit Musik auseinander und auch teilweise mit Künstlern. Ich interessiere mich dafür, ich schaue mir viel an und deswegen habe ich natürlich auch schon viel gesehen.
Mhm.
Also was man natürlich öffentlich so sieht, aber ich habe wirklich schon sehr, sehr, sehr oft mitbekommen, dass Künstler so sehr darunter leiden, unter ihrer Bekanntheit, unter diesem Jet-Set-Leben. Und was Jolina mir auch erzählt hat, was ein Riesending ist, ist eine Nachtour-Depression quasi. Depression in Anführungsstrichen, weil ich es jetzt nicht als Depression hinstellen will, aber ich glaube, das sagt man mäßig so, dass wenn man auf Tour war und du jeden Abend auf einer Bühne stehst und Menschen dir zujubeln und du bist deren Idol und du kommst dann irgendwann nach Hause und bist allein in deinem Zimmer, dass das ein sehr krasses Gefühl ist. Also du bist die ganze Zeit irgendwie so am Jetsetten von der Stadt in die nächste Stadt. So zum Beispiel Jolina war letztens Voract von einer Künstlerin, wo sie dann auch in Paris, Amsterdam und sowas gespielt hat. Und dann kam sie halt nach so 2-3 Wochen wieder. Und das ist ja noch eine kleine Tour verhältnismäßig zu so riesen Welttourneen. Aber dann dieses Gefühl, nach Hause zu kommen und wieder allein zu sein.
Kann ich mir voll vorstellen.
Soll schon sehr krass sein.
Kein Witz jetzt. Das habe ich immer nach dem Urlaub. Also nicht immer, aber wenn ich so reisen war, ist mir schon passiert, dass ich danach so heimgekommen bin, mein Leben so hinterfragt habe und man so, checkst du? Und ich glaube, dass es ein recht ähnliches Gefühl ist.
Dank deiner letzten Nachurlaubsdepression sitzen wir jetzt quasi hier.
Das stimmt. Nach meiner letzten habe ich mich nämlich dazu entschieden, ich will nach Köln ziehen und das hat dann sehr schwere Folgen mit sich gezogen. Ich habe mich dann von meinem Freund getrennt, weil ich diesen Wunsch nach Köln zu ziehen so dolle verfolgt habe und wir keine andere Lösung gefunden haben. Also Fernbeziehung oder so kam nicht in Frage. Genau, dann habe ich mich getrennt, bin nach Köln gezogen. Ja, aber deshalb haben wir jetzt auch den Podcast und sitzen hier. Also
sollte alles sein.
Alles gut, so wie es ist. Aber nee, ich glaube, dass das so ein ähnliches Gefühl ist, so ein bisschen.
Vielleicht, aber ich denke, das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Weil diese Energie, also ich bin ja auch so ein bisschen spirituell und sowas. Und ich glaube, das ist so ein krasser Energieaustausch, wenn du auf der Bühne stehst und so, so viele Menschen, also jetzt bei Jolina waren es schon auch teilweise 500.000, 1.200 Menschen, was ja auch sau viel ist. Aber auch so eine Arena-Tour, wie jetzt One Direction gespielt hat oder so, mit so vielen Menschen, die dir zujubeln. Und du fühlst dich wahrscheinlich wirklich wie der Herrscher der Welt. Und dann kommst du da irgendwie nach Hause, bist allein in deinem Zimmer und keine Ahnung, ich glaube, das kann man einfach nicht nachempfinden als nicht Musiker oder.
Ich glaube auch als so ganz großer Star, also auch was kam ja auch in der Geschichte einmal vor, ich weiß jetzt nicht mal wer von denen, war es sogar Liam, dass der sich dann ins Hotelzimmer eingesperrt hat, dass du nicht mehr rausgehst.
Ja.
So, du lebst dieses Leben, du bist auf der Bühne, danach gehst du in dein Zimmer und bist alleine.
Ja.
Und so, es gibt ja kein Zwischending mehr. Einfach mal mit Freunden rausgehen, in den Park chillen, shoppen gehen, essen gehen.
Das geht nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Geht nicht mehr.
Das ist schon ein hoher Preis, den man zahlt.
Glaubst du, dass Jolina den zahlen würde? Dass sie das, also ihr ist es ja bewusst, was kommen würde im Ernstfall.
Hm. Ja, also da ihr größter Wunsch ja schon ist, ein Weltstar zu sein, denke ich, dass sie den Preis schon zahlen würde, weil so, es ist ja halt ihr größter Wunsch, auch Arenen zu füllen. Und das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, aber ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht.
Was würdest du machen im Ernst? Weil stell dir mal vor, sie würde jetzt, sie wäre noch viel, viel, viel größer, kommt irgendwann zu dir und du bekommst so mit, sie fängt an, Drogen zu nehmen oder mehr Alkohol zu trinken oder so. Würdest du es ansprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich es ansprechen, natürlich. Also für mich ist Jolina wie, also ich will jetzt nicht sagen wie meine Tochter, aber ich habe schon so einen Beschützerinstinkt für sie natürlich, weil ich ihre große Schwester bin.
Klar.
Ich weiß auch, dass meine Eltern da extrem Acht drauf geben werden, wenn es soweit sein sollte. Und ich weiß auch, dass sie da, glaube ich, schon stabil sein könnte, aber man weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Welche Menschen werden da mit ihr sein? Ich sag, der Einfluss ist da auch extrem ausschlaggebend. Wer ist dein Management? So, wer organisiert das? Wer ist deine Bezugsperson so auf Tour und sowas?
Findest du, sie ist gerade noch zu jung, um so berühmt zu werden? Wann also, sagst du, ist ein gutes Alter, um so einen richtigen Höhenflug zu bekommen?
Ja, gibt's, ob man das jetzt so pauschalisieren kann, ich sag so ganz, ganz jung ist wahrscheinlich nie gut.
Ja.
Das verzerrt einfach deine Wahrnehmung aufs Leben, denke ich mal. Also ich habe das natürlich auch von vielen gehört, wie jetzt Justin Bieber, der schon mit 14 oder so, ich weiß gar nicht, wie alt der war, aber auch super jung, sau erfolgreich war. Oder Billie Eilish oder sowas. Die waren ja auch schon sehr jung, sehr erfolgreich. Und ich glaube, noch nie hat jemand was Gutes darüber gesagt, so jung, so berühmt zu sein. Ich glaube, am besten ist es, wenn es so ein Prozess ist. Also es fängt so langsam an und es wird mehr und mehr und mehr und nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, das ist einfach so ganz fernab von der Realität. Du checkst gar nicht mehr, was geht gerade eigentlich ab. So, was muss ich eigentlich machen? Wer bin ich überhaupt? Deswegen glaube ich, wäre es einfach besser, wenn sie so nach und nach immer mehr und mehr Erfolg hat. Aber ich sag mal so, in deinen 20ern bist du schon, wärst du bereit dazu, so erfolgreich zu sein. Aber ich sag so vor 18 oder vor 20 sogar, ich sag sogar mit 20 bist du erst so, ja, was heißt erwachsen? Aber ich finde, mit 18 bist du einfach noch jung.
Auch. Ja, ja.
Und safe. So, vor allem für so ein Leben. Es gibt natürlich Menschen, die mit 18 auch schon voll gut damit umgehen können oder schon sehr, keine Ahnung, reif sind, whatever, aber trotzdem, glaube ich, tut es einem nicht so gut in so einem jungen Alter.
Ich habe sogar auch schon von vielen Influencern gehört, die früh bekannt wurden, die auch sagen, dass es schon sehr früh ist, dass du früh dann so dieses Ding im Kopf hast, so, du musst perfekt sein, du musst gut aussehen, du musst dünn sein, du musst dich schminken, du musst immer
das
den anderen
noch
so einen Schritt voraus sein. So. Und das auch noch so recht jung ist, glaube ich, auch.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das Beispiel können wir nennen, Sinan.
Ja.
Wir haben uns ja mit Sinan angefreundet, so vor einem Jahr oder so, keine Ahnung, seitdem viel mit ihm geredet. Und er ist auch recht früh, ich glaube mit 17 hatte er so seine erste Kampagne.
Ja.
Und bei Sinan zum Beispiel ging es dann halt auch voll schnell.
Mhm.
Und er hat mir auf jeden Fall schon auch öfter mal erzählt, dass er da auch früher schon Probleme mit hatte oder dass es bis jetzt gedauert hat, dass er das so reflektiert hat und so ein bisschen zurück auf den Boden kommen muss.
Mhm.
Weil ich glaube, dann, du bist da ja automatisch in anderen Kreisen. Also egal jetzt, ob du mit der Musik durchstartest, ob du mit Social Media durchstartest, du bist automatisch so irgendwo in anderen Kreisen. Bei uns war das Glück, dass wir immer zu zweit waren, deshalb hatten wir immer uns. Bei uns war das jetzt nicht so extrem. Aber vor allem, wenn du es alleine machst, dann triffst du dich mit anderen Influencern, gehst auf Events, bist da so schnell drin und ich kann mir schon vorstellen, dass es vor allem im jungen Alter echt sich nicht gut auf dich auswirkt, weil du einfach noch nicht so 100% weißt, wer du bist, was du willst, was deine Werte sind, die du vertreten möchtest. Du lässt dich sehr schnell auch beeinflussen.
In dem Alter ist man noch so beeinflussbar.
Ja, tust dann vielleicht auch Dinge oder tätigst Aussagen, die du eigentlich gar nicht so treffen würdest.
Oder beziehungsweise bist du nicht unbedingt in gewissen Alters, also in einem gewissen Alter beeinflussbar, sondern ich sage, es liegt an an deinem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, je jünger du bist, desto weniger weißt du vielleicht noch, wer du richtig bist, was du willst und so, was ja auch völlig normal ist. Sowas entwickelt sich ja auch über die Jahre. Aber deswegen, genau in so einem jungen Alter, wenn du vielleicht noch nicht so selbstsicher bist oder sowas, dass es dann echt schwer ist, wenn man in so Kreisen ist, die vielleicht einem nicht unbedingt so gut tun. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele, die dann umziehen, beispielsweise nach Berlin. Und ich habe schon oft gehört, dass es viele Bubbles in Berlin gibt, vor allem so die Influencer-Bubble, die da sehr toxisch sein soll. Ich meine, ich kann jetzt nicht von mir sprechen, weil ich bin nicht oft in Berlin unterwegs oder habe auch nichts mit dieser Bubble so zu tun. Aber ich habe schon von mehreren Menschen gehört, dass Berlin die komplett zerstört hat. So in unserer Bubble jetzt, meine ich nur.
Auch, die dann auch direkt wieder weggezogen sind oder so.
Ja. So, da muss man einfach echt, echt aufpassen. Und was ich auch gerade total vergessen habe, ist dieses äußerliche Bild, was man auch abgeben möchte oder wo man eben so vielleicht sich unter Druck gesetzt fühlt, egal ob jetzt in der Musik, Schauspiel oder Influencer-Branche. Ich glaube, so diese Optik, ich muss gut aussehen, ich muss noch dünner sein und so, das ist auch voll das Riesending. Darüber habe ich gerade gar nicht so nachgedacht.
100 pro.
Auch so bei One Direction, die waren zu fünft, so wer ist der Beliebteste oder sowas.
Ja,
und dann fühlt man sich, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig und alle wollen doch eigentlich nur Harry und sowas. Das ist ja auch nochmal was, was so der Psyche nicht so gut tun kann, sich immer zu vergleichen auch und so.
Ich sag, da ist aber generell Social Media nicht nur für die, die es machen, sondern auch für die, die es konsumieren, echt kritisches Ding. Ich hatte früher auch öfters so den Gedanken, so, boah, mein Körper ist nicht gut, so wie er ist. Ich muss dünner sein, ich muss mehr Sport machen, dies, das. Und tatsächlich hat es mir recht viel gegeben. Ein paar Influencer, die ich lange früher verfolgt habe, als ich selbst noch nicht Social Media gemacht habe, in Real Life irgendwann dann zu treffen auf Events. Und ich treffe die und gucke mir die so an und denke so, krass, dein Bauch ist gar nicht so flach wie auf Social Media. Oder so, checkst du, man sieht die Menschen dann in echt. Und man sieht, ey, die haben auch ein Doppelkinn, wenn die runtergucken.
Ja, und das ist
die
auch
haben
nicht
auch
schlimm.
Einen kleinen Bauch, die haben auch Zellulite.
Ja.
Deren Make-up sitzt gar nicht so perfekt, wie das auf Social Media aussieht. Man muss ja denken, da du guckst, dass du gut geschminkt bist, du guckst, dass das Licht gut ist. Es ist bei uns auch crazy, wenn wir im Wohnzimmer filmen, unser Handy da an die Scheibe kleben, da haben wir so frontales Licht, da sieht man keine Augenringe mehr. Also selbst wenn ich vorm Spiegel sitze und denke, oh, mein Make-up ist heute schlecht, ich gehe an diese Wohnzimmerscheibe und ich sehe gut aus. So, und das Licht macht da so viel aus. Dann natürlich Kameraqualität. Ganz viele Menschen benutzen Filter oder bearbeiten ihre Videos auch. Ja, auch wenn viele sagen, Social Media ist fake, aber Social Media ist fake.
Ja.
Also selbst die, die nicht faken, also jetzt zum Beispiel, wir benutzen keine Filter, bearbeiten uns nicht. Und trotzdem sehen wir auf Social Media oft ein bisschen makelloser aus als in echt. Checkst du, wie ich meine? Einfach so ein bisschen das, also so besser wie jetzt, wenn ich mich im Spiegel angucke.
Ich glaube, Social Media hat mich schon so in fast jeder Lebenslage gesehen.
Ja.
Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich finde das eigentlich gut, den Leuten eben so zu zeigen, dass wir natürlich nicht immer super gestylt und top aussehen. Und dafür bekommen wir ja auch sehr viel positives Feedback.
Ja, wir zeigen uns
so
ja schon auch.
Nahbar sind dann auch.
Ungeschminkt und so.
Ich meine, wir könnten jetzt auch so tun, als wären Romina und Hannes ein Paar. Wir wurden früher schon immer, uns wurde geraten, wir sollen doch so tun, als wären wir Geschwister oder so tun, als wären wir zusammen oder sowas, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber haben wir nie gemacht, weil wir sowas einfach kacke finden.
Wir waren am Samstag in einer Bar und da kam so ein Typ zu uns, der hatte, glaube ich, schon ein bisschen Alkohol, Intus. Und der kam zu uns und war so, ich muss euch jetzt einfach fragen, läuft da was? Also zwischen mir und Hannes. Wir saßen halt da und wir so, nein. Und er so, ja, ist klar. Wir so, ja, was sollen wir jetzt sagen? Und dann kam seine Freundin, hat sich entschuldigt für ihn und meinte aber so, diesen Satz, den habe ich schon so oft gehört, Alter. Dieser Satz, ja, man, wir sind uns halt alle unsicher, ihr macht da ja schon ein Ding draus. Und dann sage ich immer, nein, wir machen da kein Ding draus. So, wir zeigen unser Leben, wie es ist. Wir zeigen halt unsere Freundschaft auch, wie sie ist.
Mhm.
Wir achten jetzt nicht drauf in einem Video, oh Gott, wir dürfen uns auf keinen Fall berühren, weil die Leute könnten sich dann was denken. Sondern wir sind einfach, wie wir sind. Aber wir haben noch nie die Frage, läuft da was, seid ihr zusammen, mit ja beantwortet. Wir machen kein Fake-Content. Wir sagen, da läuft nichts zwischen uns, wir daten uns nicht, wir werden auch nicht zusammenkommen, weil es charakterlich für eine Beziehung einfach nicht passen würde.
Mhm.
Und wenn die Leute das nicht glauben, ist das nicht mein Problem. Ja. Glaubt, was ihr glauben wollt, und aber so sagt mir nicht, ich mache ein Ding draus, weil ich mache gar nichts draus. Du kannst mich fragen, online oder in Real Life, ich werde es dir immer beantworten, wie es ist. Klar, wir machen Content zusammen, aus mehreren Gründen. Wir sind Freunde, wir wohnen zusammen in einer WG. Also es ergibt sich alles, die Videos mit uns kommen auch einfach gut an. Ja. Es gibt auch viele Menschen, die uns ja einfach als Duo feiern, also einfach die Freundschaft halt, die einfach gerne Videos von uns haben. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, so, uns wurde schon oft gesagt, fake doch einfach.
Ja.
Als wir angefangen haben, hieß immer so, die Leute denken alle, ihr seid Schwestern, macht da doch Content draus. Stellt so ein bisschen in Frage, kommuniziert nicht so offen, dass ihr keine Schwestern seid, macht da so ein Ding draus. Und da haben wir immer gesagt, nein, Leute, so ist nicht unsere Art. Also ich weiß nicht, ob ich das so feiern würde, so Sachen zu faken für Reichweite.
Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum wir eine zum einen starke Community haben und zum anderen uns schon relativ lange halten auf TikTok.
Weißt du, was das aber auch mit sich gebracht hat? Wir wurden sehr langsam bekannt.
Genau.
Wir haben unsere Community, wir haben jetzt auf TikTok 1,2 Millionen Follower. Und die haben wir über 5 Jahre hinweg, 6 Jahre hinweg aufgebaut. Das ist viel langsamer als die meisten, die so bekannt sind. Aber mit dem Unterschied, dass, also natürlich nicht alle.
Ja.
Es gibt super tolle Influencer. Es gibt Influencer, die sich so viel Mühe für ihren Content geben, die es absolut
sind,
verdient haben. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt nun mal auch einfach viele Influencer, die so durch kleine Sachen, ich glaube, das merken viele auch nicht beim Konsumieren von TikTok-Videos oder so, dass die einfach so Kleinigkeiten faken.
Mm.
Wörter falsch aussprechen mit Absicht. Irgendwelche Dinge an sich so ganz bewusst machen, damit die Leute in den Kommentaren schreiben, du hast da das und das hängen, dein Lippenstift ist da und da falsch, du hast das und das Wort falsch ausgesprochen. Weil jedes Kommentar hilft dir, dein Video in den Algorithmus zu packen und dass es mehr ausgestrahlt wird. So. Und viele Influencer wissen einfach, wie sie es machen müssen und haben durch so Aktionen, also egal ob richtig Stories faken einfach oder durch so kleine Sachen, sich einfach viel schnell bekannt gemacht. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, muss ich eine Sache sagen.
Ja.
Weil das finde ich crazy. Es gibt eine Art von Content, die mich, also die ich so schlimm finde, dass es mich aggressiv macht, wenn ich nur drüber nachdenke.
Okay.
Und das ist Content, der darauf basiert, andere Menschen fertig zu machen. Hate. Ich hasse es. Es gibt Leute, die auf TikTok einfach nur Profile haben, auf denen sie einfach nur andere fertig machen.
Ja.
Auf andere Videos reagieren, die einfach kritisieren, andere fertig machen für was weiß ich was. Da gibt es diesen einen Typ, ist mir jetzt auch ganz egal, wenn das an den kommt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie der heißt oder so. Der macht immer so Videos, was ist eigentlich mit den Menschen, die das und das machen? Und er macht das aber auf eine ganz negative Art und Weise.
Ja, voll.
Und ich habe so 2, 3 seiner Videos gesehen und irgendwann habe ich ihn einfach blockiert. Weiß nicht.
Nee, ich check's nicht auch nicht.
Also, und dann gibt es auch Podcasts zum Beispiel, in denen so viel Negatives über andere gesprochen wird, wo Namen auch gedroppt werden, wo die so viel andere Leute einfach in den Dreck ziehen.
Ja.
Und ich persönlich habe echt immer Angst davor, irgendwann mal meinen Namen zu hören in irgendwas, dass wir wegen irgendwas mal schlecht dargestellt werden, beleidigt werden, was weiß ich.
Mhm.
Ich finde wirklich das Konzept und dass es auch so gut funktioniert, dass Menschen sich auf alles stürzen,
Das finde ich auch
negativ
heavy.
Ist, was nicht toll ist.
Nee, dass man heutzutage wirklich jeden canceln will. Also man sucht wirklich nur die kleinste Kleinigkeit. Natürlich gibt es auch Gründe, warum man gecancelt werden sollte. Also es gibt natürlich auch Aussagen, die absolut gar nicht gehen. Wenn die irgendwie rassistisch, sexistisch, homophob sind oder so, check ich full. Aber es gibt auch manchmal so Aussagen, wo ich mir echt denke, Leute, jetzt rafft euch mal. Kein Mensch ist perfekt. Man kann auch mal Fehler machen und Influencer machen auch mal Fehler. Influencer sagen auch mal was Falsches. Aber jemanden dann deswegen so zu canceln und eine Hate-Welle voranzutreiben, indem man dann darauf stitcht und sagt, nee, das geht gar nicht, überleg mal, was du da gesagt hast. Der sieht es vielleicht sogar ein, entschuldigt sich. Keine Chance. Also du wirst dann einfach Hater haben und das nur, weil du vielleicht eine Aussage mal nicht 100% überdacht hast, die auch nicht jedem so passt. Aber heutzutage muss man auf Social Media schon wirklich sehr, sehr aufpassen, würde ich sagen. Weil es einfach sehr, es ist sehr empfindlich und sensibel, was ich ein bisschen schade finde zu einem gewissen Teil. Also wie gesagt, es gibt trotzdem Aussagen, die absolut nicht klar gehen, aber man muss auch nicht alles so extrem auf die Goldwaage legen. Und wenn es dir dann nicht passt, dann schau es halt einfach nicht an. Ja. Aber wir sind ja sowieso sehr positive Menschen und unterstützen sowas wie Negativität im Netz absolut gar nicht. Und deswegen finde ich das auch. Also ich finde es, ich check's nicht. Ich check's bis heute nicht.
Wie gut, dass man sich selbst aussuchen darf, was für Content man macht. Und genau, dass wir uns da nicht dafür entschieden haben. Und ich hoffe auch, dass das für immer so bleibt, dass wir einfach in Frieden gelassen werden. Wir lassen die Menschen in Frieden.
Ganz genau.
Jeder soll sein Leben leben. Peace.
Peace and harmony.
Ja. Yeah.
So Leute, das war mal wieder eine wunderschöne Podcast-Folge heute. Ja. Wie Romina schon am Anfang gesagt hat, folgt uns doch gerne auf Sounds YouTube und Spotify. Und falls ihr eine coole Story habt für uns, eine Freundschaftsstory, dann schickt sie gerne an tnt@dasding.de und vielleicht erzählen wir dann auch mal eure Geschichte im Podcast.
Ja.
TNT ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sind Annika Binger, Linda Fricke, Timo Klump und Wiener Nying. Autorin Chiara Dombeck, Schnitt Judith Ohme, Aufnahmeleitung Natascha Schultheiß, Sounddesign Max Dingeldein und das Cover ist von Anna Glemm.
Da waren neue Menschen dabei heute.
Ja, okay Leute, bis zum nächsten Mal.
Bye.